Guck mal, das ist deiner, das ist mein
Du Mobil. Stehst direkt neben meinem Auto, das gibt's ja gar nicht. Ich bin schon um die Welt gereist. Wie viele Kilometer hat deiner? Der ist ja nicht schon ein bisschen...
390.000?
390.000, meiner auch. Und der läuft.
Aber meiner ist ein Franzose.
Alter, was ist das denn? Wie genial ist das denn, Leute? Hier haust du dann, oder was?
Aha.
Wie cool. Guckt euch da mal hinten, hoffentlich kann man sehen. All diese dunklen Striche, der ist komplett durch Europa und egal wie weit reingefahren. Also ist der Wahnsinn. Großen Respekt.
Uwe Schattauer, großen begeistert Respekt. Vom Marc Mobil. Uwe, würdest du denn mal eine Anfangsmoderation vom Marc Mobil machen?
Wenn du einverstanden bist mit meiner Aussprache, dann mache ich das doch glatt.
Okay.
Nun sei jetzt Spaghetti.
Also jetzt kommt der Vorspann und dann kommt Uwe.
Cerebellum, ein Mann, ein Wort.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Uwe Mobil. Und wo wir diesmal hingefahren sind, das zeigen wir euch jetzt.
Abfahrt war diesmal in Budweis. Wir sind einmal quer durch Oberösterreich bis nach Berchtesgaden gefahren. Dann weiter durch Bayern bis nach Hengersberg. Die jubeln bestimmt jetzt schon, weil sie überhaupt irgendwo mal am Fernsehen auf einer Grafik auftauchen. In Hengersberg begegnen wir Kevin, der seine Fräse zum Rocken bringt und wahrscheinlich schon bald Generalsekretär von Deutschland wird. Danach musste ich noch mal kurz nach Hause, weil sich der DSL-Monteur angekündigt hatte, das haben wir letztes Mal schon besprochen. Und am nächsten Tag ging es dann weiter zum Interview mit dem Popstar Tino Eisbrenner. Der kommt eigentlich hier oben aus der Nähe von Neubrandenburg, aber wir haben uns in Dresden getroffen. Die letzte Etappe führt uns diesmal in das kleine Dörfchen Liederstedt in Sachsen-Anhalt. Dort schauen wir beim Ex-Punker Christian rein, der in seiner Garage heute Edelschnäpse in Kleinauflage abfüllt und von sich selbst sagt, ich hatte mal den längsten Iro vom Unstruttal.
So, und jetzt auch nochmal von mir herzlich willkommen und zwar auf gewohnter Augenhöhe. Die Folge heißt diesmal Erwischt und trotzdem weiter, weil es alle drei jungen Menschen, die wir heute kennenlernen wollen, irgendwann mal im Leben voll erwischt hat. Sie sind aber aufgestanden und haben trotzdem weitergemacht. Durch die drei eingeschobenen Aktuell- und Mittelpunkt-Sendungen der letzten Zeit ist allerhand Material nachzuholen, was es anzuschauen lohnt. Zum Beispiel die Ankunft von Marc Mobil in Deutschland.
Historische Momente müssen festgehalten werden. Noch befinde ich mich in Österreich. Das hinter mir ist ein Teil der Stadt Gmain, und zwar Großgmain, der liegt in Österreich. Und wenn ich mich drehe, auf der anderen Seite, das ist die Stadt Bayerisch Gmain in Bayern. Und ihr könnt jetzt live dabei sein, wenn ich den ersten Schritt auf deutsches Territorium setze, nach anderthalb Jahren.
Wow! Deutschland!
Dort unten in Berchtesgaden bin ich gewesen, weil da zwei Erfinder wohnen, die mich zur Nürnberger Erfindermesse eingeladen haben. Den Filmbericht von dort habt ihr wahrscheinlich inzwischen schon gesehen. Auf dem Rückweg bin ich durch Bayern gefahren, war aber noch mal schnell drüben in Österreich zum Tanken, weil dort momentan der Sprit 10 Cent günstiger ist als bei uns. Ich dachte, da kann ich gleich noch ein paar Österreich-Bilder für die Sendung drehen. Nun war aber die Stadt, wo ich tanken gewesen bin, ausgerechnet Braunau am Inn. Gibt's über Braunau noch was anderes zu sagen, als dass dort drüben in der alten Volksbücherei Adolf Hitler auf die Welt gekommen ist? Naja, eigentlich nicht. Braunau geht es so wie vielen kleinen Städten in Mitteleuropa. Die Jugend wandert ab nach Salzburg, Linz oder gleich nach Wien. Leerstehende Geschäfte hat man versucht mit Einwanderern zu füllen, aber bei einer kaputtgehetzten Wirtschaft ist es egal, ob der Ladenbetreiber ein Ösi ist oder ein Syri. Der Braunauer Damaskus Market hat inzwischen schon wieder zugemacht. Zumindest der Friseursalon, der auf die Neuösterreicher zugeschnitten ist, kann sich noch halten. Stelle dir mal vor, den Salon hätte es früher schon gegeben. Da wäre der Führer bestimmt als Hipster losmarschiert. Einen deutschen Friseur gibt es in Braunau auch noch. Der hat mir nicht die Haare geschnitten, sondern erklärt, wie das mit den Wunschkennzeichen in Österreich läuft. Die müssen 250 Euro für ein Wunschkennzeichen hinblättern. In Deutschland sind es nur 20. Dafür dürfen sich die Ösis aber auch ganze Worte aufs Kennzeichen schreiben. Friseur und Schere waren zu lang. Deswegen steht bei diesem Friseur der Kamm auf dem Nummernschild. Für 250 Euro. Scheint gut zu laufen, der Laden. Zurück ging es über den Inn nach Deutschland. An der Abfahrt Hengersberg, kurz vorm Deckendorfer Kreuz, ist uns Kevin begegnet. In Kevins Werkhalle, direkt an der A3, brennt immer bis spät am Abend Licht. Der 25-Jährige hat sich hier ein kleines Paradies aus Werkstatt, Winkelkatze und Punkrock zusammengebaut.
Das hier ist die Werkstatt von Kevin. Das ist ein Ein-Mann-Betrieb. Kevin hat sich zwei große CNC-Drehmaschinen gekauft und sich damit selbstständig gemacht.
Ich habe als erstes nicht gewusst, was ich machen möchte. Bin in jede Richtung gegangen und bin dann durch Zufall in die Metallbranche gekommen und habe dann für handwerklich gearbeitet. Also das mit den CNC-Maschinen, das hat sich erst später ergeben. Und habe dann in einer kleinen Firma gelernt. Und mir hat halt einfach das Arbeitsklima gepasst. Die Kollegen waren gut drauf, die Arbeit hat Spaß gemacht und man macht halt was. Man ist betätigt, man macht ein Handwerk und das hat mir gefallen.
Die beiden großen CNC-Fräsmaschinen muss Kevin auf 7 Jahre abstottern. 150.000 Euro kostet so ein computergesteuertes Exemplar. 7 Jahre lang muss der Laden nun laufen. Den ganzen Tag allein in der Werkhalle zu stehen, macht Kevin dabei offenbar nichts aus.
Kevin, ist das eine gute Arbeit, die du machst?
Ja.
Ja? Gefällt dir gut?
Gelegentlich schaut Claudia, die Mutti von Kevin, in der Firma vorbei. Sie hat ihrem Sohn vor ein paar Jahren schon mal tüchtig aus der Patsche helfen müssen. Bei einer nächtlichen Autofahrt stand plötzlich die Polizei am Straßenrand und fand seine roten Augen komisch. Ich weiß überhaupt nicht, wie die drauf gekommen sind, dass ich ein Kiffer sein könnte, lacht Kevin heute. Na, jedenfalls war er erwischt und der Führerschein war weg. Das ist ein ganz normaler Vorgang, aber für einen jungen Mann, der gerade seine eigene Ein-Mann-Firma aufgemacht hat, täglich zur Arbeit kommen muss und auch noch Kunden beliefern will, ist das eine Katastrophe. Obwohl es für sie selbst nicht einfach war, hat Claudia ihrem Sohn den Rücken gestärkt und ihm beim Start in das Berufsleben geholfen. Ohne sie hätte der junge Mann alt ausgesehen. Heute trinkt Kevin brav einen Alkohol, wenn es mal im Kopf kribbeln soll. So wie das halt vorgeschrieben ist in Bayern.
Love, healing, communication, community, realism, love, healing,
integrity,
community,
clarity,
communication,
high level fun.
Auf den Sommer freut sich Kevin jedes Jahr am meisten, denn da geht's mit der Freundin und den Kumpels immer zum Boom-Festival nach Portugal. Das Boom ist ein komplett kommerzfreies Musik- und Kulturfestival, wo bis zu 80.000 Menschen aus aller Welt hinkommen und wo man einen entspannten Umgang mit Substanzen aller Art pflegt, die jenseits des in Bayern amtlich vorgeschriebenen Alkohols liegen. Wenn irgendwo Zeichnungen rumliegen, die darfst du nicht zeigen, hat Kevin gesagt, sonst schnappt mir die Konkurrenz die Aufträge weg. Bei dem großen Teil hier ist es egal, das kann ruhig jeder sehen. Das ist der Sockel für irgendeine Maschine und der geht nach China.
Ich halte die Kamera jetzt extra mal so, dass man das Teil hinter dir sieht. Du hast mir gerade erzählt, das geht nach China, dieses Teil. Du arbeitest für die Chinesen?
Das ist eine deutsche Firma, die eine Maschine verkauft nach China.
Aha. Mal eine grundsätzliche Frage. Wir stehen ja nun kurz vor dem großen Systemumschwung und die Chinesen sollen wohl nach Europa kommen. Hört man. Ja. Was hältst du denn davon? Hast du Angst um deine Firma? Oder?
Ich habe keine Angst um meine Firma, weil ich...
Du arbeitest schon für die Chinesen.
Ich arbeite für die Chinesen, ja. Aber das ist gleich was anderes.
Aha.
Man kann das nicht vergleichen.
Ja, klar.
Es ist ja besser, wenn ich die Chinesen was verkaufe, wie wenn man mir was von den Chinesen kauft.
Das ist wohl wahr. Du bist einer von den wenigen Deutschen, die an die Chinesen was verkaufen. Das stimmt. Während sich viele was bestellen bei den Chinesen, lieferst du in die andere Richtung.
Ja. China braucht die Damenqualität, dann kaufen sie bei uns.
Aha. Das heißt, wenn du jetzt schon für die Chinesen arbeitest, dann wirst du nach dem Systemumschwung bestimmt immer hier in Deutschland Generalsekretär oder irgend sowas.
Dafür muss er aber erstmal hier sein, der Chines. Und bis das soweit ist, muss das Licht bei Kevin weiterhin bis spät am Abend brennen. In seiner Werkhalle, direkt an der A3.
Wer einen Kondensstreifen gefunden hat, kann ihn ausschneiden und einsenden an den Bayerischen Rundfunk in München. So, nun aber zurück auf die Strecke. Von Bayern ging's hinauf nach Sachsen. Die erste Station in Sachsen, und sie ist es fast jedes Mal, war der Rabenauer Grund. Hier bin ich zum Teil aufgewachsen und hier verläuft Deutschlands älteste Schmalspur mit Planverkehr, die Weißeritztalbahn. Von den Leuten wird die Bahn auch Grunddackel genannt, weil sie durch den Rabenauer Grund dackelt. Schöne Grüße an die Zuschauer im Harz-Vorland von hier. Guckt mal, wo sich eure alten Waggons aus dem Mansfeld-Kombinat inzwischen überall rumtreiben. Vom Rabenauer Grund ist es nicht weit bis nach Dresden. Das da vorne ist die Tabakmoschee Jenice. Früher sind hier in Dresden mal die F6-Zigaretten produziert worden. Aber jetzt im Juni erst hat der Philip Morris Konzern die Produktion der sächsischen Zigaretten nach Tschechien und Polen verlegt. Der Kollege hier ist Nichtraucher. Er mag Katzen und auch ihn hat es mitten im Leben voll erwischt. Tino Eisbrenner ist eigentlich auf der Feldberger Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern zu Hause, aber wir haben uns am Rande einer Talkshow in Dresden getroffen. Für viele ist Tino noch heute ein sehr bekannter Popstar. 1981 kam er als Sänger zur Band Jessica und eine rote Ledermütze war sein Markenzeichen. Mit ihren Hits, die speziell auf ein Teenager-Publikum zugeschnitten waren, gastierten sie nicht nur auf allen Bühnen der DDR, sondern auch in allen Staaten Osteuropas. Von den Hörern wurden sie bis in die Top 10 der jeweiligen Jahreshitparaden gewählt. Und sogar DDR-Chef Erich Honecker hörte heimlich auf dem Klo nicht Westradio, sondern die Hits von Tino Eisbrenner, wie dieses
geheime Stasi-Foto beweist.
Wenn man von Deutschland irgendwas hört, hört man meistens von München, von Sachsen oder vom Ruhrgebiet. Von euch im Norden hört man so gut wie nie was. Wie ist denn die Lage bei euch?
Die Nordleute sagen ja selber immer, sie sind 50 Jahre hinterher. Also muss einen kleinen Augenblick warten.
Das heißt, ihr habt in 15 Jahren etwa erstmal die Wende, oder?
Ja, so wahrscheinlich. Es gibt ja viel weniger Leute im Norden und deswegen ist die Trefferquote, die zu hören, die da auch engagiert sind, vielleicht ein bisschen geringer. Aber die gibt es auch.
Wir werden sicherlich einige Leute vor dem Fernsehen sitzen und sagen, was, der Eisbrenner bei der Friedensbewegung? Das ist ja cool, ich war ein Fan von dem, ich will auch in die Friedensbewegung. Wie kommt man denn dahin?
Naja, da gibt es ja verschiedene. Also wir selber zum Beispiel haben eine Friedensgesellschaft Musik statt Krieg gegründet. Ein Bauernhof und so, großer Scheune, und machen wir jetzt schon, also dieses Jahr war das 17. schon, Musik statt Krieg Festival. Na, den Kontakt musst du ja immer erstmal finden. Ne? Wir wollen auch nächstes Jahr zum Beispiel so ein Projekt mit Leuten auf die Krim zu fahren, die sich interessieren. Wir werden auch Musiker mitfahren, die selber auch spielen wollen. So, also das ist gerade der Plan.
8 Jahre lang hat sich Tino steil nach oben gearbeitet. Doch 1989 hieß es in Leipzig plötzlich: Und ehe er sich's versah, war dem DDR-Rundfunk der Hals umgedreht, das Amiga-Plattenlabel abgewickelt und auf den Bühnen wollte das Publikum nur noch Westkünstler sehen. Kraft gegeben haben ihm damals Freundschaften wie die mit dem Musiker Heiner Lürich, mit dem er inzwischen das Bandprojekt Hausboot gegründet hat und zauberhafte Gitarrensongs in deutscher Sprache produziert. Wichtig war für Tino nach der Wende, dass er weitergemacht hat. Auf den Bühnen der ganzen Welt hat er seine neuen Songs präsentiert. Deutsche Texte mit Weltmusik. Von Moskau bis Mexiko.
Alexander, Alexander, diese Stadt hat dich gerufen.
Ein Song über eine Situation, die vielleicht eintreten könnte. Bei dem NATO-Manöver, was gerade vor den Toren Russlands stattfindet, plötzlich kommt einer der Generäle und sagt, lass uns aufhören mit dem Scheiß.
Он называет себя музыкантом с немецким сердцем и русской душой. Миссионер, человек мира. Барт из Германии, Тино Айсбреннер.
In St. Petersburg hat der internationale Fonds zur Förderung der Kultur letztes Jahr seine Auszeichnung Masterclass zum ersten Mal an einen Ausländer vergeben. Tino Eisbrenner war der sie gekriegt hat. Und die deutsche Presse war die es nicht interessiert hat. Nicht einmal eine 5-Zeilen-Meldung in irgendeinem Kulturmagazin ist erschienen. Tino ist heute Masterclass, aber sie sagen es dem Publikum einfach nicht.
Und der Soldat zog kühn hinaus und Wasser fuhren wir. Ein Feuersturm bestehen aus, er war nur aus Papier. Aus ihren Lügen auf Papier macht man euch zu Soldaten. Doch wo der Feind tatsächlich steht, das müsst ihr selbst erraten.
Mit seinem Verein Musik statt Krieg engagiert er sich für eine Völkerfreundschaft mit Russland. Und gelegentlich kann man ihn heute doch wieder auf den großen deutschen Bühnen antreffen, denn die Eisbrenner-Fans sind in den letzten Jahren wieder mehr geworden. Und Borat scheint jetzt wohl auch einer zu sein.
Borat ist die coolste, weltcoolste Katze. Ja, weltbereist.
Viel gereist, ne? Bist du nicht süßer?
Man nennt sie auch den Humboldt unter den Katzen.
Der Humboldt unter den Katzen. Dann ging's richtig tief rein nach Sachsen-Anhalt. Das hier ist Sachsen-Anhalt. Moment, hier unten links, das Weltkulturerbe muss noch mit drauf. So, das ist Sachsen-Anhalt. Da hinten der Harz, da Magdeburg, da Halle, das ist Sachsen-Anhalt. In diesem Moloch in der Mitte von Deutschland, wo wirklich niemand mehr davon ausgeht, dass hier menschliches Leben überhaupt noch möglich ist, da liegt das kleine Dorf Liederstedt. 500 Eingeborene sind sie noch. Ausländerquote 0%. Willkommen in Dunkeldeutschland. Nee, warte mal, ich arbeite doch überhaupt nicht mehr für die Systempresse. Da kann ich euch doch erzählen, wie es hier wirklich ist. Am besten, wir fangen doch mal an. Dann ging's richtig tief rein nach Sachsen-Anhalt. Das hier ist Sachsen-Anhalt. Moment, hier unten links, das Weltkulturerbe muss noch mit drauf. So, das ist Sachsen-Anhalt. Da hinten der Harz, da Magdeburg mit seinem Otto-von-Guericke-Denkmal und da Halle mit seiner berühmten Peisnitz-Insel. Das ist Sachsen-Anhalt. Ein Markmobil-Unterstützer der ersten Stunde wohnt hier drüben in Roßlau. Julian ist im Speiseeis- und Handtuch-Business. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und hier unten an der thüringischen Grenze, da liegt Liederstedt. Das ist endlich mal eine Region, wo es vernünftige Straßennamen gibt. Hier sind die Straßen nicht nach Baron Pfiffi vom Kaspertal benannt, sondern hier heißen die Straßen Straße des Fortschritts, Platz des Friedens oder Straße der Freundschaft. Mal so nebenbei, habt ihr gewusst, dass man anhand des letzten Straßennamens die DDR wieder sichtbar machen kann? Im Westen haben nur Soren und Unkel eine. Ansonsten gibt's die Straße der Freundschaft ausschließlich auf dem früheren DDR-Gebiet. Was ist eigentlich mit euch hier unten los? Habt ihr für Freundschaft ein anderes Wort oder was? Kein einziger Straßenname ist im Süden der Freundschaft gewidmet. Die Straßenschilder von Christiansstraße müsste man in der heutigen Zeit eigentlich golden einrahmen. Christian wohnt in der Straße der deutsch-sowjetischen Freundschaft. Die haben das hier abgekürzt, weil das Schild sonst 8,70 Meter lang geworden wäre. Aber Straße der deutsch-sowjetischen Freundschaft, das ist was, was du zwischen Konstanz und Kiel im Moment noch vergeblich suchst. Wenn Christian hier früher durch die Gegend gebrettert ist, dann muss das ungefähr so ausgesehen haben. Denn Christian sagt von sich selbst, ich hatte mal den längsten Iro vom ganzen Unstruttal. Christians Vater Klaus, ein alter LPG-Vorsitzender, sagt, der ist unser Zweitgeborener, da haben wir die Erziehung ein bisschen schleifen lassen. Die Mädels sind damals wild geworden bei der Gockelhahn-Frisur. Und von den Spießern gab's regelmäßig 1 auf die 12 für die abstehenden Haare. Christian, du warst früher in der linken Szene aktiv, hast du mir erzählt. Und heute stehen wir an einem Punkt, wo sich auch wieder viele junge Leute dafür interessieren, entweder links oder rechts sein zu wollen, um das Richtige zu machen. Was kannst du denn aus der Zeit sagen? Wie beobachtest du das rückblickend, als du dich als Linker engagiert hast? Du hast ja auch solche Slogans gerufen wie Deutschland verrecke.
Man hat verschiedene Songtexte früher aufgeschnappt, die tatsächlich so gingen. Ich war nie ein Freund von Gewalt. Ich habe probiert, immer eine diplomatische Lösung zu suchen. Und
also wie bist du da überhaupt reingekommen? Wie hast du dich entschieden, links zu werden?
Wo ich 15 Jahre alt war, wurde ich in mein Heimatdorf von einer Gruppe Rechter verprügelt und ziemlich schlimm zugerichtet. Das ging dem hervor, weil ich mich für meine Freunde, mit denen ich in der Kneipe saß und Karten gespielt habe, für die habe ich mich eingesetzt. Die wurden halt von den Rechten belästigt und ich habe gesagt, sucht euch doch jemand in eurem Alter und ist doch Quatsch. Ja.
Wie alt warst du da? 15?
15, ja.
15. Du hast dich mit 15 für deine anderen Freunde eingesetzt?
Ja, warum nicht?
Und die waren links, oder?
Die waren normal.
Aha.
Die Rechten haben jemals gesucht, bei denen sie ihn raushängen lassen konnten. Die hatten Langeweile.
Und dann hast du gemerkt, aha, es sind also die Rechten, die irgendwelche Leute attackieren, also muss ich links werden, um gegen diese Rechten zu sein, oder wie kam das?
Ja, am Ende vom Abend wurde ich noch über die Straße geprügelt, nachdem meine Kumpels weg waren. Und beide Augen waren so dicht, dass ich nur einen kleinen Spalt durch sehen konnte für eine gewisse Zeit.
Du hast ja, was du mir erzählt hast und auch im Fotoalbum gezeigt hast, eine ganze Menge Zeit in diesen Kampf gegen rechts investiert als Linker. Wie bewertest du das denn heute? Bist du ja ein bisschen erwachsen, hast deine eigene Firma, hast einen anderen Blick aufs Land. Wie siehst du das heute?
Damals waren die Rechten für mich wie so das Schlechte, wo man als Statement bringen muss und sich dagegen zu stellen. Heute sehe ich das so, dass vieles Zeitverschwendung war, für welche Partei auch immer. Und im Großen und Ganzen müssen, wer es auch ist, wir müssen gucken, dass wir zusammenarbeiten. Wir müssen die alten Gemeinschaften wieder bilden. Und da schneiden wir alle um so vieles besser ab und können zusammen besser wirtschaften.
Irgendwann haben ihn die Bullen nach der Disco mit Alkohol hinterm Steuer erwischt. Da war Christian mitten in der Leere. Gar nicht witzig fanden es die Richter, dass sich ein Polizist bei der Nummer mit Hechtsprung in Sicherheit bringen musste. Und von da ab war es seine Familie, die Christian chauffeurmäßig durch den Burgenlandkreis kutschieren musste, wenn er irgendwo hin wollte. Jeden Tag zur Arbeit in die Kreisstadt zum Beispiel. Im Laufe der Zeit hat sich herausgestellt, dass Christian über eine sehr feine Nase verfügt. Er hat angefangen, in der Garage seines Vaters mit Fruchtlikören zu experimentieren. Heute füllt er seine Ökoliköre in Kleinauflage ab und verkauft sie auf den Wochenmärkten in der Umgebung. Seine kleinen Wackelmänner haben es sogar bis in den Präsentkoffer geschafft, der die Saale-Unstrut-Region vermarkten soll. Und das will schon was heißen. Die Leute berichten ihm, wo es noch einen Hang mit Früchten wie Quitten oder Wildpflaumen gibt. Und dann zieht Christian mit der Leiter los und erntet.
Christian, die Dinger habe ich noch nie gesehen. Was ist das?
Das ist eine Elsbeere.
Aha. Warum habe ich die noch nie gesehen? Gibt es die selten?
Ja, die ist relativ selten. Also den Geschmack ist eigentlich am wenigsten bekannt. Und da wird es sicherlich mal in einer kleinen Auflage auch mal eine Elsbeere genau von diesem Baum geben.
Ist das halt eine Courgette-Nicke? In der Küche gären zahlreiche unfertige Experimentiermischungen vor sich hin, die entweder mal zu einem aromatischen Schnaps werden,
Kullerkraut,
oder im Ausguss landen.
Christian, du hast ja spannende Sachen bei dir. Was hat's denn mit dem Bild auf sich?
Das ist ein Geschenk von meinem Tätowierer zum Geburtstag.
Und warum schenkt er dir, das ist Papst Johannes Paul und ein Höllenmonster, warum schenkt er denn sowas zum Geburtstag?
Ach, weil es ein Zwiespalt gibt zwischen Gut und Böse zeigt. Ich denke mal, die spielen Steinschere Papier.
Man mag es kaum glauben, aber selbst die Auswirkungen von Donald Trumps Kampf gegen die Ölmafia kriegt Christian hier im kleinen Liederstedt zu spüren. Seit Coca-Cola dazu verdonnert worden ist, seine ungesunden Brausen nur noch in Glasflaschen abzufüllen, kauft der Konzern weltweit Glasfabriken auf. Und das führt gerade dazu, dass bei Christian im Unstruttal ein Lieferengpass an leeren Flaschen besteht. Zum Schluss noch drei kurze Meldungen. Am Samstag tragen die Gelbwesten ihren Protest zum 52. Mal auf die Straße. Damit hat Frankreich ein ganzes Jahr permanenter und flächendeckender Proteste hinter sich. Mitte November wollen die Franzosen in ihrem Kampf gegen Macron und die Globalisierung nun auf breiter Front Stärke zeigen. Für Mitte November haben sie landesweit zur Mobilisierung aller Kräfte aufgerufen. Ganz frisch sind diese Aufnahmen aus Moskau reingekommen. Dort haben sich Friedensaktivisten aus aller Welt auf einer wissenschaftlich-praktischen Konferenz getroffen. Der Druschba-Vorsitzende Reinhold Groß hat bei diesem Treffen Deutschland repräsentiert. Mit den Friedensfreunden aus Asien, die er dort kennengelernt hat, will Groß in den nächsten Jahren eine Friedensfahrt von Deutschland über Russland bis nach Korea organisieren. Finanziell unterstützt wurde die Friedenskonferenz. Achtung zu hören, das ist wichtig jetzt. Finanziell unterstützt wurde die Friedenskonferenz durch den persönlichen Fonds vom russischen Präsidenten Wladimir Putin. So, und jetzt schauen wir mal, wie es mit der Unterstützung der Friedensarbeit auf unserer westlichen Seite aussieht. Auch Uwe Schattauer ist diese Woche in Russland zu Gast. Der Fernsehsender Telekanal Rossiya hatte den deutschen Friedensaktivisten zu einer vielbeachteten Talkshow eingeladen. Und kurz vor der Ausstrahlung der Sendung ist jetzt Uwes Instagram-Account zum wiederholten Mal verschwunden und der Mann damit für die deutschen Zuschauer mundtot gemacht worden.
Mein Instagram-Account wurde zum zweiten Mal gehackt. Ich kann wieder nichts posten heute, jetzt hier auf Instagram. Kann mich nicht einloggen. Uwe Schattauer gibt's nicht mehr.
Das war die neue Folge von Uwe Mobil und ich fahre jetzt heim. Tschüss.